D-Radio Wissen. Update.
Wenn sich die Informationen bestätigen, ist es das bisher schlimmste Schiffsunglück im Mittelmeer. In der Nacht zum Sonntag sind vor der italienischen Insel Lampedusa bis zu 900 Flüchtlinge ertrunken. Diese Katastrophe hat Europas Politiker aufgeschreckt. Die EU-Außen- und die Innenminister haben sich am Nachmittag in Luxemburg zu einer Krisensitzung getroffen. Menschenrechtsorganisationen kritisieren, viele EU-Länder sehen beim Massensterben im Mittelmeer einfach weg. Und auch ein Sprecher des UNO-Flüchtlingshilfswerks fordert Konsequenzen.
Es ist allerhöchste Zeit, es ist nach 12 und es muss etwas geschehen, dringendst, damit diese Tragödien verhindert werden können. Wir möchten nicht täglich Leichen und Tote zählen im Mittelmeer.
Die Flüchtlingskatastrophe und die Lage vor Ort, die Diskussion, was jetzt zu tun ist und wie Europa überhaupt mit Flüchtlingen umgeht, das alles ist heute unser Schwerpunkt. Ich bin Ablo Afakama.
Update.
18 Schiffe sind vor der libyschen Küste im Rettungseinsatz und die Helfer haben schlechte Nachrichten. Sie haben bis jetzt keine weiteren Überlebenden gefunden. 24 Leichen wurden geborgen, 28 Menschen haben überlebt. Wie viele Menschen genau ertrunken sind, wird vielleicht nie zu klären sein. Das Mittelmeer ist an der Unglücksstelle bis zu 5 Kilometer tief. Taucher kommen da nicht hin. Bis zu 900 Tote, das rüttelt auf. Dann heute neue Meldungen, 2 weitere Boote sind in Seenot, eines mit 300 Menschen an Bord, 20 sollen tot sein. Wie die EU mit Flüchtlingen umgeht, wird plötzlich wieder Top-Thema. NTV befragt Claudia Roth, Günther Jauch, den Journalisten Heribert Prantl.
Es ist eine Schande für Europa und ich bin tief bedrückt, denn die Europäische Union hat den Friedensnobelpreis bekommen. Der müsste ihr eigentlich aberkannt werden.
Europa tötet durch Unterlassen, weil man nicht aus Seenot rettet. Es ist unterlassene Hilfeleistung, es ist womöglich noch mehr.
Die Zahlen der ertrunkenen Flüchtlinge im Mittelmeer aus Libyen, Syrien, Somalia oder Eritrea sind keine neue Nachricht dieses Tages. Vor einer Woche waren es 400 Tote, seit Anfang des Jahres fast 2000. Im letzten Jahr waren es mindestens 3500. Seit dem Jahr 2000 nach Schätzungen der Internationalen Organisation für Migration 22.000 Menschen, gestorben auf dem Weg nach Europa. Und es kommen immer mehr, die vor Krieg und Armut flüchten. Letztes Jahr waren es 220.000 Menschen. Menschen wie Maja Alkechen, die in der ARD über ihre Flucht aus Syrien berichtet hat. In einem alten, völlig überfüllten Boot, Tage auf dem Mittelmeer, eingezwängt zwischen mehr als 300 Menschen und mit ihren Kindern im Arm.
Immer wieder blieb der Motor stehen. Und jedes Mal, wenn der Motor stehen blieb, ist es so, dass die Wellen immer mit dem Boot gespielt haben. Immer in diesem Augenblick hat man dann halt nichts im Gedanken, außer dass das jetzt kontern wird. Und einer von den Jungs, wem werde ich halten, ne? Wen werde ich zuerst loslassen? Wer trinkt als allererstes? Werden die zusehen, wie ich ertrinke, oder werde ich zusehen, wie die ertrinken?
In Luxemburg haben die EU-Außen- und Innenminister diskutiert, was zu tun ist. Beschlossen haben sie gerade einen europäischen Sondergipfel für kommenden Donnerstag. Zur Erinnerung, die EU-Länder hatten entschieden, dass die Rettungsoperation Mare Nostrum ausläuft. Bis letzten Herbst hatte Italiens Küstenwache gezielt Boote mit Flüchtlingen gesucht und in einen sicheren Hafen eskortiert. Mehr als 100.000 Menschen wurden so vor dem Ertrinken bewahrt. Danach kam das Programm Triton. Es ist nur mit einem Drittel des Budgets ausgestattet und soll weniger Flüchtlinge retten, als die EU-Grenzen sichern. Angesichts der bis zu 900 Toten ist der Druck auf die EU aber so hoch, dass es gut möglich ist, dass Mare Nostrum 2 kommt. Auch Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn meint, dass Triton nicht ausreicht.
Das Mittelmeer ist ein europäisches Meer. Alles, was sich da zuträgt, ist europäische Verantwortung. Die Europäische Union ist aufgebaut auf Menschlichkeit. Es gibt eine Priorität, das heißt Menschenleben retten.
Bisher hatte sich Deutschlands Innenminister Thomas de Maizière dagegen ausgesprochen, die Seenotrettungsaktion fortzusetzen. Heute klingt das anders.
Die Seenotrettung muss erheblich verbessert werden. Sie muss schnell organisiert und europäisch finanziert werden.
Für den Innenminister ist aber auch wichtig, dass gleichzeitig die Schlepper bekämpft werden. Die Banden verdienen pro Schiff teilweise 1 Million Euro oder mehr. Und die Bundesregierung will, dass die Herkunftsländer wie Libyen stabilisiert werden, damit sich gar nicht erst so viele Flüchtlinge auf den Weg machen. Mehr Seenotrettung, Schleuser bekämpfen, das sind Folgen eines grundsätzlicheren Problems, das der Journalist Heribert Prantl auf den Punkt bringt.
Wir können uns einmauern in Europa oder wir können den Reichtum teilen.
Der Schweizer Journalist Roger Köppel ist klar für Abschreckung.
Wir müssen die Leute, die nicht Anspruch auf Asyl haben, die dürfen wir nicht einmal ansatzweise ermutigen, diese Asylschiene über die Todesfalle im Mittelmeer zu beschreiten.
Die Syrerin Maja Alkechen, die über das Mittelmeer geflüchtet ist, erinnert dagegen daran, dass viele Menschen in Todesangst in ihren Heimatländern sind.
Egal wie ich mich entschieden hätte, wäre ich gestorben. Aber da habe ich noch einen Hoffnungsschimmer gesehen. Und diesen Hoffnungsschimmer übers Mittelmeer wollen Sie auch noch schließen?
Wie soll Europa mit Flüchtlingen umgehen? Außenminister Steinmeier rechnet nicht mit einer schnellen Lösung.
Das, was wir brauchen, ist eine offene Diskussion ohne Tabus.
Eine Idee ist es, Aufnahmelager direkt in Nordafrika einzurichten. Dort könnten Flüchtlinge einen Asylantrag stellen, ohne sich auf den gefährlichen Weg über das Mittelmeer zu machen. Andere verweisen auf Australien. Dort wird jedes Boot gezwungen, umzukehren. Seit fast anderthalb Jahren hat kein Flüchtlingsboot mehr die australische Küste erreicht. Es hat auch keine Toten mehr gegeben. Asylbewerber werden in Aufnahmelager geschickt. Nicht in Australien, in Nauru und Papua-Guinea. Selbst wenn die Asylanträge genehmigt werden, müssen sie dort bleiben und dürfen nicht einreisen. Nach einem Deal mit der dortigen Regierung werden Flüchtlinge sogar ins verarmte Kambodscha abgeschoben. Human Rights Watch nennt das grausam und unmenschlich. Und es bleibe unberücksichtigt, dass Menschen vor Verfolgung fliehen. Nicht mehr viel reden angesichts der Tragödien im Mittelmeer will der Aktivist Harald Höppner. Er will mit einem Schiff jetzt auf eigene Faust Flüchtlinge retten. Und bei Günther Jauch stoppte er alle Politikdiskussionen, als er mit einer einfachen Aktion daran erinnerte, dass angesichts von wohl 900 Toten auch getrauert werden darf.
Ich möchte wirklich jetzt auch mal die Chance ergreifen, diesen Menschen ein Gedenken zu schenken, indem ich Sie bitte, eine Gedenkminute dafür einzulegen. Bitte stehen Sie auf dafür.
Herr Höppner, ich würde trotzdem gerne bei allem gedenken.
Herr Jauch, in Deutschland sollte eine Minute Zeit haben, um diesen Menschen zu gedenken. Jetzt bitte.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Auch im Netz wird viel über die Bootsflüchtlinge diskutiert. Es gibt etliche Beiträge, in denen gefragt wird, warum sich die Flüchtlinge überhaupt auf so einen gefährlichen Weg machen. Dazu schreibt zum Beispiel User Das Ding bei tagesschau.de: Weshalb diese Menschen nach Europa müssen? Warum denn nicht? Die Erde ist kein Gefängnis. Jeder kann gehen, wohin er will. Userin Mayala meint bei tagesschau.de: Dass Europa nun die Schuld gegeben wird, kann ich nicht nachvollziehen. Die Schuld liegt bei diesen maroden, instabilen Ländern. Man sollte also Hilfsgelder direkt zur Stabilisierung der Demokratien in Afrika verwenden. Und User La Musica meint: Soforthilfe muss unbedingt sein. Ich weiß nicht, wie man zum einen die Menschen, zum anderen aber auch Italien derart mit dem Problem allein lassen kann. Dagegen meint User Civis Rationalis: Diese Menschen sind nichts weiter als Wirtschaftsflüchtlinge, die für sich und ihre Familie eine bessere Zukunft in Europa suchen. Das ist ein verständliches Ziel, aber es entspricht nicht dem Gedanken unseres Asylrechts. Dieses soll Menschen helfen, welche in ihren Heimatländern politisch verfolgt werden, die vor Krieg und vor Folter flüchten. Bei Spiegel Online ärgert sich User Anonymous X: Vielleicht hören mal alle auf, nur davon zu schreiben, dass die Flüchtlingspolitik geändert werden muss und dann wird alles gut. Es geht um die Zustände auf der Welt. Es geht um das Wirtschaftssystem, welches uns zu gewinnern und einen Großteil der Erdbevölkerung nicht nur zu den Verlierern macht, sondern sie zu einer größtenteils menschenunwürdigen Existenz verdammt.
Was sonst noch wichtig war?
In Griechenland stehen seit heute Morgen viele Politiker der rechtsextremen Partei Goldene Morgenröte vor Gericht. Unter den fast 70 Angeklagten sind auch der Parteichef und viele Abgeordnete des griechischen Parlaments. Der rassistischen Partei wird unter anderem vorgeworfen, eine kriminelle Vereinigung gegründet zu haben. Außerdem geht es um illegalen Waffenbesitz und Körperverletzung. Wegen eines Warnstreiks sind auch heute deutschlandweit viele Kitas geschlossen geblieben. Schwerpunkt war diesmal Süddeutschland. Allein in Baden-Württemberg haben 700 Einrichtungen nicht aufgemacht. Tausende Kita-Mitarbeiter nahmen an Demos teil, unter anderem in Stuttgart, Mainz und Offenbach. Dort in Hessen sind die Tarifverhandlungen zwischen den kommunalen Arbeitgebern und der Gewerkschaft Verdi jetzt in die nächste Runde gegangen. Gibt es keine Einigung, sind unbefristete Streiks möglich. Bei der Bundesagentur für Arbeit ging heute nichts mehr. Wegen technischer Probleme war das IT-Netz in ganz Deutschland lahmgelegt. Berater konnten weder Stellenanzeigen abrufen, noch auf interne Dokumente zugreifen oder E-Mails schreiben. Die Behörde hat trotzdem jedem geraten, der einen Termin bei der Arbeitsagentur oder in einem Jobcenter hat, vorbeizukommen. Häufig drohten ja sonst Sanktionen.
Was noch wichtig wird.
Was wird morgen die Schlagzeilen bestimmen? Mit dabei ist der Prozess um den Bombenanschlag auf den Boston-Marathon vor 2 Jahren. Damals waren 3 Menschen getötet worden, es gab 260 Verletzte. Ab morgen entscheidet die Jury, ob der verurteilte Angeklagte die Todesstrafe bekommt. Die Anwälte des 21-Jährigen werden in den nächsten Wochen versuchen, den Angeklagten als Mitläufer darzustellen. Die Bundesdrogenbeauftragte Marlene Mortler hat morgen einen wichtigen Termin vor der Presse. Zusammen mit dem Chef des Bundeskriminalamts stellt sie die Zahlen der Drogentoten 2014 vor. Die Zahlen sind aber schon durchgesickert. Der Spiegel berichtet, dass 1.002 Menschen an den Folgen von Drogen gestorben sind. Damit ist die Zahl zum ersten Mal seit langem wieder gestiegen. Die meisten starben an einer Überdosis Heroin.
Und sonst in der Welt?
Die Bestürzung über die vielen Todesopfer nach dem Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesch vor 2 Jahren war war groß. Die Konzerne, die dort produzierten, versprachen schnelle Hilfe. Aber noch immer warten viele der Hinterbliebenen auf das Geld. Das teilten die Organisatoren des Entschädigungsfonds mit. Demnach fehlen nach wie vor 6 Millionen Dollar. Viele der westlichen Konzerne hätten gar nichts oder zu wenig in den Fonds eingezahlt. Bei dem Unglück im April 2013 waren mehr als 1.100 Menschen ums Leben gekommen. Die israelische Stadt Haifa hat viele Raffinerien und Chemiefabriken geschlossen. Lastwagen versperren seit gestern die Zufahrt zu den Firmen. Hintergrund sind Berichte, nach denen immer mehr Menschen in der Stadt an Krebs erkranken. Das Gesundheitsministerium geht davon aus, dass der Grund dafür die hohe Luftverschmutzung durch die Fabriken ist. Tadschikistan ist die ärmste Ex-Sowjetrepublik und stark von Entwicklungshilfe abhängig. Die Regierung will jetzt aber trotzdem das größte Theater Zentralasiens bauen lassen. Wie der britische Guardian berichtet, hat Präsident Emomali Rahmon angekündigt, dafür rund 100 Millionen US-Dollar auszugeben. Geplant sind zum Beispiel 3 große Konzertsäle mit modernster Ausstattung. Der Präsident hat immer wieder mit Prestigeobjekten auf sich aufmerksam gemacht. Im Moment wird in der Hauptstadt Dushanbe die größte Moschee der früheren Sowjetunion errichtet. Die größte Bibliothek Zentralasiens hat man schon gebaut, auch wenn Bücher weitgehend fehlen.
Wissensnachrichten.
Handys, Mikrowellen oder auch Waschmaschinen haben gefühlt eine immer kürzere Lebensdauer und wenn wir sie nicht mehr brauchen, dann landen sie auf dem Müll. Die Welt produziert so viel Elektroschrott wie nie, fast 42 Millionen Tonnen waren es letztes Jahr. Das zeigt der globale Elektromüllbericht der Universität der Vereinten Nationen. Jakob Vogel aus unseren Wissensnachrichten hat sich den Bericht angeguckt. Jakob, wenn wir uns den großen Haufen Elektroschrott vorstellen sollen, was sehen wir da konkret?
Also am meisten siehst du auf dieser Müllhalde kleine Elektrogeräte liegen, vom Ventilator über den Staubsauger bis hin zur alten Digicam, dann aber auch ganz viele Großgeräte, Kopierer, Waschmaschinen, Trockner und so Sachen. Und das alles zusammen macht ungefähr 60% von dieser globalen Elektroschrotthalde aus. Interessant ist, dass Computer, Handys und Drucker noch nicht in diesen 60% reinfallen. Die machen am Müllhaufen nur einen Anteil von etwa 7% aus.
Jetzt wissen wir, was da so liegt. Spannend ist ja auch zu gucken, wer produziert denn den meisten Elektroschrott?
Ja, kurze Antwort, es sind die reichen Länder, die führen die Liste an. Wenn man sich die Pro-Kopf-Produktion von Elektroschrott anschaut, dann liegt Norwegen mit gut 28 Kilo Elektromüll pro Kopf und Jahr ganz vorn. Dann kommen die Schweiz und Island mit immer noch 26 Kilo und auch die Dänen sind groß in der Produktion von Elektroschrott. Die kommen noch auf 24 Kilo im Jahr. Naja, und eine Zahl für Deutschland habe ich auch dabei. Wir sind mit 22 Kilo Elektromüll im Jahr auch nicht gerade ein Glanzlicht.
Wenn es um Müll geht, reden wir auch über Recycling. Immerhin die gute Nachricht. Was steckt denn in unserem Riesenmüllhaufen an Wert?
Da gibt es eine Zahl, die lässt aufhorchen. In diesem globalen Müllberg stecken etwa 300 Tonnen Gold drin. Das entspricht etwa 11% dessen, was jährlich an Gold produziert wird. Außerdem sind da natürlich auch andere Edelmetalle, die man wiederverwenden könnte. Die Uni schätzt den Müllhaufen auf einen Wert von fast 50 Milliarden Euro. Aber die andere Seite ist natürlich, dass auch eine Menge Gifte drin sind. Quecksilber, FCKW, Cadmium und Chrom. Und das macht die Wiederverwertung auch ziemlich kompliziert und teuer. Eine Aussage darüber, wie viel davon recycelt wird, macht der Report auch nicht.
Wir bleiben beim Müll, aber beim Müll, den man nicht wiederverwenden kann. Es geht um Atommüll und um die ewige Suche nach einem Endlager.
Die Frankfurter Rundschau schreibt, es könnte noch über 150 Jahre dauern, bis der komplette Müll sicher untergebracht ist. Damit rechnet eine Arbeitsgruppe der Endlagersuchkommission. Die Zeitung zitiert aus deren Bericht und in dem wird prognostiziert, dass erst zwischen den Jahren 2095 und 2170 alle Atommüllfässer in einem verschlossenen Endlagerbergwerk liegen werden. Oder später eben gar. Der Kommissionsvorsitzende Michael Müller sagt, die Kosten dafür könnten deshalb in den nächsten Jahrzehnten auf 50 bis 70 Milliarden Euro ansteigen. Und dafür würden die Rücklagen der großen Energiekonzerne gar nicht reichen, denn die haben nur etwa die Hälfte für die Endlagerung und den Abriss der AKWs zurückgestellt. Den Rest müsste der Staat zahlen.
Zum Schluss gucken wir noch nach Japan. Da arbeiten Ingenieure an einem echten Hochgeschwindigkeitszug.
Absolut, und dagegen wirkt der ICE mit Spitzengeschwindigkeiten von gut 300 km/h schon fast als Bummelzug. Die Ingenieure der japanischen Eisenbahn testen gerade eine Magnetschwebebahn, die schon an der 600 km/h-Marke kratzt. Das ist schneller, als viele kleine Flugzeuge überhaupt fliegen können. Die Technik des Zuges ist ein wenig anders als beim deutschen Transrapid. Das System funktioniert nämlich erst bei den hohen Geschwindigkeiten richtig. Bis 150 bewegt sich der japanische Zug noch auf Rädern, dann geht's ab ins Magnetfeld. Ob der Zug es aber aus der Testphase auf regulär Bahnstrecken schafft, das ist noch unklar.
Danke Jakob für die Wissensnachrichten. Und gerade eben kommt noch diese Eilmeldung, die Lokführer streiken ab morgen im Güterverkehr und ab Mittwoch dann im Personenverkehr. Eine GDL-Sprecherin sagte, es wird ein langer Streik. Wir halten euch dazu auch in den Nachrichten hier bei D-Radio Wissen auf dem Laufenden.
Wetter.
Bis zum Abend bleibt uns die Sonne erhalten. In der Nacht sind einige wenige Wolken unterwegs, nur im Nordwesten ist Nebel möglich. Die Tiefstwerte liegen zwischen 7 Grad an der Küste und 0 Grad im Südosten. Morgen gibt's wieder Sonne satt, die Temperaturen klettern auf bis zu 23 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.